Heute zu Gast bei Powermensch. Vier Schweizer im Ruderboot in 34 Tagen mit 5200 Kilometern über den Atlantik. Gerudert wird im U-Boot-Schichtmodell. 2 Stunden Vollgas, 2 Stunden Regeneration mit Extremsportler und Starter des Marathon des Sables in der Sahara, Roman Möckli. Powermensch Podcast, der Podcast für Ausdauersportler mit der extra Portion Power.
Ich weiß auch noch, die anderen haben gesagt beim Start, weil wir so laut Rammstein gehört haben, so wie 3 Wikinger, 3 sind gerudert, einer hat gesteuert, dass wir so ein bisschen angsteinflößend waren beim Start.
Ja. Obelix, mein Lieber, jetzt gibt's Arbeit für dich. Ein Piratenschiff direkt vor uns.
Und wir haben gepusht und wir haben ehrlich gesagt unsere Kräfte auch nicht angeteilt. Wir gingen volle Fahrt rein und schon nach dem Hafen haben wir eigentlich alle Boote überholt. Also überholt kann man nicht sagen, weil wir halt in die falsche Richtung gerudert sind, oder? Bei einem Ruderrennen um den Genfersee, das wären 170 Kilometer gewesen, sind wir losgerudert. Jeder von den Jungs so zwischen 90, 100 Kilo oder über 100 Kilo. Und der Wasserstand beim Ruderboot war schon zu tief und dann kamen Wellen. Und dann ging unser Boot nach Kilometer 17 unter und dann mussten wir in der Unterhose in das Büro von der Rennorganisation gehen und sagen, ja, wir haben das Ruderboot versenkt und so weiter. Und den ersten Tag beim Rennstart sind wir nur nach Süden gerudert und alle gingen eigentlich schon Richtung Westen, Richtung das Ziel und wir sind eigentlich 90 Grad zum Ziel gerudert.
Also Richtung Afrika noch mehr Runde?
Genau. Ja, und gewisse Leute dachten wahrscheinlich, dass wir bedeppert sind, oder? Weil wir eigentlich nicht zum Ziel rudern.
Ja, herzlich willkommen, ihr Powermenschen, zu einer weiteren Folge des Powermensch-Podcasts. Mein Name ist Christian Bauer und heute stechen wir in See, in die Welt der Ruderer. Nämlich wie 4 Mann in 34 Tagen einmal über den Atlantik rudern. Wie sie über Crowdfunding alles finanzieren und zum Schluss einen Gewinn von 20.000 Schweizer Franken an ein Kinderhilfswerk spenden und vieles mehr. An Bord waren Roman Möckli, Jan Hurni, Samuel Widmer, Ingvar Grozer. Du lernst, wie du durch Zielsetzung und mentale Stärke alles erreichen kannst. Und warum es Sinn macht, schon sehr früh die Rennsituation immer und immer wieder zu simulieren und zu optimieren. Roman verrät euch auch, wie er auf seinen nächsten Ultramarathon, den Marathon des Sables, einem Etappenrennen mit 250 Kilometern in der Sahara, trainiert. Achtung, die Folge pusht so mega. Normalerweise empfehle ich euch einen Kaffee und genießt das Interview. Zu dieser Folge empfehle ich jedoch, drückt die Stopptaste, trinkt einen doppelten Espresso und bereite dich auf deine nächste Sporteinheit vor. Und dann gib alles. Und jetzt nix wie rein ins Interview mit Roman Möckli. Auf geht's. Ja, hallo ihr Powermenschen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge im Powermensch Podcast. Und zwar heute gehen wir auf die hohe See mit dem Captain Roman Möckli. Servus Roman, grüß dich.
Hallo Christian, schön, dass es klappt, dass wir uns endlich sehen.
Servus, ihr hört schon, der Name Roman Möckli, das klingt noch Schweizerdeutsch. Grüezi wohl, Roman.
Grüezi, Christian.
Und zwar das Hauptthema wird heute sein, da, also ich habe ehrlich gesagt das erste Mal im Podcast ein bisschen Angst vor dem Gegenüber, weil ich gefühlt sitzt da so ein Navy Seal, einer, der alles kann und alles macht. So habe ich schon im Vorgespräch ein bisschen rausgehört. Da Roman, der hat mit 3 Kollegen, also zu 4, im Ruderboot den Atlantik überquert. 4800 Kilometer in 34 Tage auf der sogenannten Atlantic Challenge. Das wird heute ein Thema sein. Und er trainiert auf einen Sahara-Lauf. Marathon des Sables mit ungefähr 250 Kilometer in 6 Stage. Ist das richtig, Roman?
Genau, das ist richtig.
Okay, das klingt nicht nur sportlich, sondern auch verrückt. Aber das ist ja gerade das Coole hier bei uns Power-Menschen.
Es hört sich immer verrückter an, als das es ist.
Ja, wichtig ist, dass einer dann auch macht.
Das ist so, ja.
Genau. Okay, Roman, ganz klassisch, meine erste Frage im Podcast. Was war denn deine letzte Sportart? Oder wann hast du das letzte Mal so ein bisschen geschwitzt?
Das war vor ungefähr 90 Minuten, als ich hier 50 oder 100 Liegestütze gemacht habe in der Wohnung.
Extra bevor ich komme?
Nee, nicht deswegen, einfach generell. Ich möchte alle 3 Tage ein bisschen Liegestütze machen, weil ich hier nicht ins Fitness gehe. Einfach um die physische Fitness im Kraftbereich aufrecht zu erhalten.
Okay, macht Sinn. Mache ich eigentlich Montag bis Freitag jeden Morgen, aber nur 20.
Okay, ja.
Ich habe dann mal aufgestockt auf 30. Und aber irgendwie hat mir dann Schulter wehgetan. Ich weiß nicht, ob das so die Mega-Umstellung war, aber ja.
Okay, ja.
50 bis 100 Liegestütze, Respekt.
Also einfach 2 Sätze, 50 Liegestütze, genau.
Okay, so. Sehr gut.
Damit ich mich ein bisschen bewegt habe, weil der Office-Job, der ist schon eher langweilig. Und dann ist es natürlich schön, wenn man einfach Liegestütze zwischendurch machen kann.
Ja, klar, dass man sich bewegt.
Genau.
Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wir sind hier aktuell in Ulm und warum bist du gerade in Ulm, wenn du eigentlich Schweizer bist? Was machst du hier gerade?
Genau, ich bin beruflich in Ulm und zwar mache ich ein Trainee bei Bosch. Das heißt, das ist ein Graduate-Programm, das dauert 2 Jahre im Bereich Maschinenbau. In den 2 Jahren durchlaufe ich ungefähr 5 Abteilungen, je in einem anderen Land. Und aktuell bin ich in Ulm, danach geht es nach Holland, dann nach Singapur, dann nach Stuttgart und dann komme ich zurück in die Schweiz.
Okay, das hört sich sportlich an und auch sehr interessant. Mhm. Und da geht's dann hauptsächlich in die, ich glaube, Digitalisierung war mit dem Thema, oder?
Genau, Factory Automation.
Okay.
Und deswegen habe ich mir jetzt auch Joggen als Hobby gesucht, Marathon du Sable, weil Joggen kann man überall, egal wo man ist. Und Rudern würde jetzt nicht so gut klappen, wenn ich die Location so oft wechsle.
Okay, dann müsst ihr jedes Mal dein Ruderboot mitnehmen oder genau, eine Rudermaschine.
Ja.
Das wird hier in diesem Wohnblock wahrscheinlich dann,
ja.
Man hört im Hintergrund, falls ihr das hört, aber ich glaube es nicht, meine Mikrofone, die filtern das raus, leicht entspannende Klaviermusik, extra für den Podcast von der Nachbarin hier.
Immerhin spielt sie gut.
Ja, absolut. Ja, ja. Okay, dann kommen wir doch gleich ans Eingemachte. Mhm. Und zwar im Vorfeld habe ich auch schon wieder sehr, sehr viele Fragen mir selber notiert und auch von den ganzen Power-Menschen bekommen. Erklär doch gerade mal zu dieser, wann war diese Atlantik-Challenge und wie kommt man darauf, dass man sowas überhaupt macht?
Genau, die Atlantik-Challenge, die gilt als das härteste Ruderrennen der Welt und die gibt es jedes Jahr und die startet jeweils am 12. Dezember und dauert dann zwischen 30 und 90 Tage und dort überquert man den ganzen Atlantik. Das Rennen startet in den Kanarischen Inseln und endet in der Karibik, Antigua. Und das Spezielle daran ist, man macht es in einem Ruderboot und man ist self-supported. Das heißt, autark, man nimmt alles Essen, alles Equipment und so weiter mit für die Überfahrt.
Das heißt, von der Spanischen Inseln, dann sei da irgendwo bei Gran Canaria oder unten?
Genau, La Gomera, das ist eine Insel von
La Gomera, das ist ein Stück weiter unten, gell?
Kanarische Inseln, genau.
Und dann bis Antigua. Mhm. Okay, ich war schon mal bei Barbados, das ist, glaube ich, ein Stück näher dran.
Ja, genau.
Also einmal quer rüber. Zu viert in einem Ruderboot.
Genau.
Ja. Okay, sportlich. Und das Event ist jedes Jahr, da ist dann so ein Massestart und da treten verschiedene Länder an oder nur Schweizer. Wer nimmt da alles teil?
Es nehmen nicht so viele Schweizer teil, also das ist weltweit. Das Rennen steht jedem offen, der die Requirements erfüllt und das machen möchte. Genau. Das heißt, es sind vielleicht so 20 Nationen und zwischen 30 und 50 Teams, die starten.
Jetzt kommt die Werbung. Partner der heutigen Folge ist unser jahrelanger Begleiter Kraft Sportswear. Der schwedische Sportkleidungshersteller überzeugt mich vor allem mit Sportunterwäsche, dem sogenannten Baselayer. Egal ob Wandern, Rennen, Skitour oder Alpenüberquerung mit dem Mountainbike, mein ständiger Begleiter. Schau vorbei und melde dich bei kraftsportswear.com zum Newsletter an und erhalte 15% auf deine nächste Bestellung. Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Okay, und dann geht's einmal quer über den Teich.
Genau, Teich.
bis nach Antigua. Mhm. Als ich in Barbados war, da gab's auch so ein Hafen, da kamen ganz viele an, also mich hat das auch gefuchst, weil die kamen mit großen Rucksäcken und so an. Dann hat mir mal jemand erzählt, das ist so eine verzollte Bucht, also da kommen alle, wo mit dem Segelboot über den Atlantik gehen, die kommen entweder in Antigua oder in Barbados an. Also das ist wohl sehr populär, dass man, wenn man als Segler in seinem Leben was erreichen will, dann geht man, glaube ich, einmal über den Teich.
Genau, ich sage auch mal so, dass über den Tag zu segeln, das ist da ein bisschen eine einsteige Route, weil man oft doch konstanter Wind von Osten nach Westen hat. Also die Distanz ist sehr groß und eben man macht den ganzen Atlantik. Aber dennoch ist es vom Level her nicht so, als würde man zum Beispiel um Südafrika, um Kapstadt segeln und so weiter. Okay. Es ist doch relativ konstantes Wettersystem und deswegen findet das Ruderrennen auch dort statt.
Okay, wie findet man drei halbwegs normale oder verrückte Menschen, wie auch immer man die nennen darf, die dann mit dir Lust haben, vier zu viert über den Atlantik zu fahren? Wie ist das mal entstanden?
2015 habe ich die Jungs kennengelernt. Als Schweizer muss man Wehrpflicht leisten, das heißt, jeder Schweizer geht in die Armee. War mit den Jungs in der gleichen Einheit in der Armee. Und wir hatten dort, sag mal, viele physische Strapazen und dann lernt man so die Jungs ein bisschen auf einer anderen Basis kennen. Und die drei Jungs, muss ich sagen, in physischen Extremsituationen blieben die sehr selbstlos. Das heißt, sie haben ihr eigenes Wohl zurückgesteckt für das Wohl von den anderen. Generell sehr viele Jungs in meiner Einheit zum Glück waren so gestrickt. Und als ich eben 2018 nach meinem Austauschsemester in Berlin die Idee hatte, über den Atlantik zu rudern, habe ich die Jungs angerufen, weil sie mir geblieben sind, weil sie gute Charaktere, sehr sportlich sind und selbstlos sind, was ich eine der wichtigsten Eigenschaften finde, um so ein Projekt erfolgreich zu machen.
Sehr schön. Das heißt, du hattest die Idee, hattest von diesem Race erfahren und hast mal deine drei Kumpels abtelefoniert, ob sie denn noch auf sowas Bock haben.
Genau, also ich muss hier ein bisschen vorholen. Ich habe nach dem Austauschsemester beide Hüfte operiert und ich war dann im Spital. Okay. Und dann hat man so ein bisschen Zeit, sich zu reflektieren und so weiter. Und der Arzt hat auch gesagt, ja, Rudern wäre eine gute Sportart für die Physio und so weiter. Und ich wusste, dass es dieses Rennen gibt, weil auch schon Schweizer darin teilgenommen haben. Und dann habe ich eigentlich noch aus dem Spitalbett die drei Jungs angerufen. Und habe einfach gesagt, okay, das Austauschsemester ist vorbei, jetzt kommt ein neuer Abschnitt, jetzt habe ich, sagen wir mal, viel Party gemacht und jetzt möchte ich einen Abschnitt, der sportlich ist. Ich machte immer sehr, sehr viel Sport, aber ich wollte einfach so eine Zielsetzung machen und ich dachte, mit Kumpels ist das cooler.
Ja klar, man braucht im Leben immer, ich sage immer, ich brauche immer so eine kleine Expedition, irgendwas, genau. Wo ja. Ich am Rad drehen kann und umsetze.
Ich sage immer so, der Weg ist das Ziel. Solange ein Mensch ein Ziel hat, das er anstreben kann und beschäftigt ist, geht es ihm auch oft mental gut. Ja. Also zumindest mir. Und ich denke, das ist bei vielen so.
Genau, und vor allem die Reise bis zu dem Ziel.
Genau.
Das ist ja. So, das
was... Der Prozess.
Genau, was euch was ausmacht. Okay, dann hast du aus dem Krankenbett deine Jungs aktiviert. Und das war dann wie viele Monate, Jahre zuvor?
Das war 3,5 Jahre zuvor und dann dauerte es doch noch so 3-4 Monate, bis es konkret wurde. Dann haben wir uns mal besammelt. Wir hatten keine Locations, also haben wir uns im McDonald's getroffen. Wir haben nichts gegessen, weil es nicht so gesund war. Wir haben nur getrunken. Dann haben wir im McDonald's 3 Jahre zuvor den Verein Swiss Raw gegründet.
Swiss Raw, das ist euer Verein, okay.
Das ist der Name vom Team. Genau, der Verein hat Vorteil, dass man, wir müssen Sponsoringgelder einnehmen. Und wenn man als ein Verein ist, ist man rechtlich geschützt. Man haftet nicht mit dem Privatvermögen.
Okay. Und dann ging quasi diese Challenge auch schon für euch los mit Training, Sponsoren.
Also plus minus, ich muss sagen, wir hatten am Anfang gar keine Ahnung und wussten nicht, was wir machen. Wir wussten genau, okay, wir müssen über den Atlantik rudern, dafür brauchen wir ein Boot, für das Boot brauchen wir Geld und wir müssen die Startgebühr zahlen. Und dann hat man von der Rennorganisation gewisse Hürden, die man überwinden muss, wie zum Beispiel Ausbildungen in Sea Survival, Navigation und so weiter, gewisse Stunden auf dem Boot, gewisse Sachen vorweisen. Und dann haben wir so Steps for Steps eigentlich vorwärts gemacht. Das Spezielle ist, wir konnten alle nicht rudern, also alle vier von uns sind nicht Ruderer. Und ich glaube sogar, dass alle vier noch nie zuvor einem richtigen Ruderboot gesessen haben, bevor wir uns für das Projekt committed haben. Und außerdem waren wir alle vier, also einer von uns vier, war mal mehrere Stunden auf dem Meer, auf dem Boot, aber alle anderen auch noch nicht. Also wir hatten eigentlich keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir wussten einfach, dass wir das wollen und wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt durch.
Cool, stolze Leistung. Und das alles nur, weil eigentlich ein Arzt zu dir sagt, du könntest mal ein bisschen rudern.
Nee, ich glaube, das war nicht der Grund. Ich wollte einfach das machen. Genau.
Ja, aber das war so ein bisschen der Auslöser in Richtung Ruderboot.
Synergien nutzen, sage ich mal. Ja. Genau.
Sportlich. Dann haben wir mal das grobe Gerüst. Jetzt würde ich einfach mal, ich habe mir so viele Fragen gemacht und auch von den Zuhörern vorab Fragen bekommen. Ihr habt 3,5 Jahre zuvor begonnen. Und wie sah das dann aus? Hat man sich alle 2 Monate mal getroffen? War eine Runde Joggen und noch 2 Runden Schwimmen, oder?
Jetzt muss ich mich gerade zurückerinnern. Also wir haben eine Zielsetzung gemacht und wir wussten, was wir machen müssen. Also wir müssen das Rudern lernen und müssen Geld sammeln. Für das um Rudern zu lernen, haben wir einen Coach angefragt. Das ist Janik Kohler. Die hat uns dann Rudern beigebracht und ist sehr gut. Sie ist eine sehr feinfühlige, auch was die Technik anbelangt. Und wir vier Jungs, wir sind einfach so haut drauf, wie Jungs, mal im Ruder, egal, sind wir mit aller Kraft, geht's kaputt und so weiter.
Ja, das können wir vorstellen, wenn ich dich so gegenüber hier mit dem Oberkörper sehe, wenn du am Ruderboot ziehst, dann ist nach 5-mal Rudern der Bändel kaputt.
Ich muss sagen, zum Glück bin ich nicht mehr so schwer und nicht mehr so stark, wie ich vor dem Rudern war. Also ich bin jetzt 16 Kilogramm leichter. Ich habe auch relativ viele Kilogramms auf dem Atlantik abgenommen, sagen wir verloren. Und ich möchte eigentlich noch viel leichter werden, eben für den Marathon des
Athleten. Für genau. Das Rennen, ja. Dann hat die euch Rudern beigebracht, also so wirklich alles zerlegt in einzelne Züge oder Schritte, weil du hast ja da mehrere Bewegungen in dem Ablauf und das dann halt wirklich bis zum Abwinken.
Genau. Sie hat wirklich, eben wir haben alles versucht mit Kraft zu kompensieren. Ich kam hier hin und wir haben ungefähr ein Ruderboot haben wir versenkt und ungefähr 2 andere leicht oder eher schwer beschädigt. Einfach, weil wir zu schwer waren. Also das eine Ruderboot haben wir versenkt, weil wir zu schwer waren. Das ist eine witzige Story. Das war bei einem Ruderrennen um den Genfersee. Das waren 170 Kilometer gewesen. Sind wir losgerudert. Jeder von den Jungs so zwischen 90, 100 Kilo oder über 100 Kilo. Und der Wasserstand beim Ruderboot war schon zu tief und dann kamen Wellen. Und dann ging unser Boot nach Kilometer 17 unter und dann mussten wir in der Unterhose in das Büro von der Rennorganisation gehen und sagen, ja, wir haben das Ruderboot versenkt und so weiter. Also solche Sachen sind uns passiert und nicht wenig, genau.
Also nach 17 Kilometer im Genfersee liegt jetzt irgendwo ein Ruderboot, das war euer?
Nee, das wurde abgeschleppt glücklicherweise, weil sonst wäre das Ganze noch teurer gewesen.
Und sonst habt ihr euch in irgendeinem Bergsee getroffen? Da gibt's glaube noch so Videos, wo ihr mit dem Schlauchboot auf dem Kopf zu viert irgendwo hochrennt und dann im Gletschersee Boot fahrt, oder?
Genau, das war ein Trailer für ein Crowdfunding, das wir gemacht haben. Und damals hatten wir noch kein Ozeanruderboot. Deswegen haben wir Werbung mit einem Schlauchboot gemacht und gesagt, ja, im Moment trainieren wir mit einem Schlauchboot, aber wir möchten gern ein richtiges Ruderboot.
Okay, und was für ein Ruderboot hat man da? Ist das irgendein Standardboot oder gibt's da speziell so ein 4-Sitzer für dieses Event? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich muss sagen, das Ozeanruderboot, das hat nicht mehr viel mit einem normalen Ruderboot gemeinsam. Und zwar ist es ein hochseetaugliches Ruderboot. Das heißt, es hat Komponenten von einem Segelboot drin, wie zum Beispiel Wassermacher, Solarpanels für die Stromversorgung und so weiter. Und es hat auch zwei ganz kleine Kabinen, wo man schlafen kann und man kann Essen mitnehmen und so weiter. Und dort gibt es eine englische Firma, die heißt Rannoch Adventure, und die hat das Monopol auf diese Ozeanruderboote. Das heißt, praktisch alle, die am Rennen starten, haben das gleiche Ruderboot und deswegen hat man auch faire Bedingungen.
Okay, das klingt spannend.
Unabhängig vom Podcast, damit wir euch mehr solcher Interviews liefern können, gebt uns gerne eine Bewertung und schreibt, was euch am Powermensch Podcast besonders gefällt. Vielen Dank.
Außer Rudern, was trainiert man da noch vorab? Weil da kann ich mir vorstellen, da geht ja vielleicht auch mal der schlimmste Fall, SOS, keine Ahnung, das Ding geht unter. Wie trainiert man das oder wie habt ihr euch da vorbereitet?
Grundsätzlich mal Leute suchen, die Extremsituationen mögen und sich eher ruhig fühlen in Extremsituationen. Aber andererseits hatten wir natürlich obligatorische Ausbildung von der Rennorganisation. Das heißt, wir haben Ausbildungskurse gemacht in Sea Survival, wie man auf dem Ozean überlebt, wie man das Boot evakuiert, wie man navigiert, wie man Unfälle verhindert und so weiter. Und wir hätten bei unserem Ruderboot ein Life Raft, das ist so ein aufblasbares Floß, dabei gehabt. Im Notfall hätten wir auf das evakuieren können. Und es ist passiert tatsächlich häufiger, als es einem lieb ist, dass diese Boote sinken. Also ich kenne jetzt, glaube ich, in den letzten 5 oder 6 Jahren sind 2 Boote im Rennen gesunken, soviel ich weiß.
Ja, und was war der Grund? Weil das instabil wurde?
Einmal oder? Hat es angefangen zu brennen und das zweite Mal weiß ich gar nicht mehr.
Ja, kann das sein, dass das... Normal ist ja das Meer tief genug, also irgendwie so aufsitzen oder dass der Boden defekt geht, das kann nicht passieren, oder?
Nee, also das Meer ist teilweise 4 bis 6 Kilometer tief, das passiert nicht. Aber was passieren kann, und das passiert, ist bis jetzt in jedem Rennen passiert, es gibt so einen Fisch, der heißt Blauer Marlin, der ist ungefähr 400 Kilo schwer, das ist ein Schwertfisch und hat ein richtig großes Schwert und der kann bis zu 90-100 km schnell werden. Und wenn man im Boot rudert, werden die kleinen Fische neugierig, die sammeln sich beim Boot und der blaue Marlin, der jagt diese kleinen Fische. Dann kommt es ab und zu vor, dass der Marlin mit seinem Schwert durch die Hülle vom Boot rammt, weil er eben die kleinen Fische jagen will. Und ich glaube 2020 ist es 2-mal passiert, bei unserem Rennen 2021 ist es auch 1 oder 2-mal passiert und auch die Jahre zuvor ist es jeweils passiert. Und die Spitze von dem Fisch bricht dann ab und man dichtet das einfach mit Epoxy ab und rudert dann weiter.
Also dann gibt's diese Stories wirklich, weil man, klar, es heißt ja Schwertfisch und da gibt's so in so Comics gibt's halt die Bilder, wo der halt in so einem kleinen Boot unter sich ein Loch reinsägt. Aber das ist dann wirklich, da hängt dann die Spitze, ragt rein.
Ja.
Und dann hat man dann Wasseralarmmelder unten drin oder wie kriegst du das mit?
Nee, das merkt man. Das Boot ist so klein, vor allem der Aufprall, wenn der Schwertfisch gegen das Boot klatscht, das merkt man. Speziell war beim amerikanischen Team, da hat das Schwert von dem Fisch direkt zwischen die Beine kassiert. Also 10 Zentimeter mehr links oder 10 Zentimeter mehr rechts. Und der Fisch hätte sein Bein durchstochen auf dem offenen Meer.
Boah, shit. Heftig. Wie kontaktiert ihr mit der Außenwelt? Habt ihr irgendwie SOS-GPS oder wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben mehrere Systeme, die redundant sind. Wir haben ein GPS-System, dann haben wir ein zweites GPS-System von der Rennorganisation, dann haben wir sogenannte EPIRPs, das sind Emergency-Sender. Während dem Rudern hatten wir immer Klettergurte an und waren an dem Ruderboot befestigt. Und an unseren Klettergurte waren eben die EPIRPs befestigt. Das heißt, wenn es uns von Deck spülen sollte, was nicht passiert, weil wir ja mit den Klettergurten befestigt sind, aber falls es passiert, wir auf dem offenen Meer sind, dann haben wir noch die letzte Möglichkeit mit dem EPIRP, um Hilfe zu rufen.
Okay, also den zieht ihr dann. Und dann löst ihr euch auch von der Klettergurt, weil schon das Boot euch ja mit runterzieht? Oder wie kommst du aus der Nummer raus?
Genau, also grundsätzlich löst man und geht ins Life Raft, falls das Boot sinken würde. Aber die größere Gefahr ist, dass es eigentlich sich selbst vom Boot spielt. Man muss sich vorstellen, das ist ein Ruderboot. Man ist nicht 1 Meter über der Wasseroberfläche, sondern man ist vielleicht 30 Zentimeter, 40 Zentimeter über der Wasseroberfläche. Und dann kommen halt Wellen von hinten, von vorne, von links, von rechts. Und teilweise brechen die auch über dem Boot und dann kassiert man die Vorderwucht ab. Und deswegen ist man angeschnallt an einem Ruderboot, falls es einem vom Boot spülen sollte, dass man immer noch an der Leine befestigt ist. Weil das ist auch effektiv das Gefährlichste am Ozeanrudern, dass man halt vom Bord gespült wird und hinter den Wellenbergen verloren geht.
Wahnsinn. Gibt's vor dem Rennen so eine Langzeitwetterprognose, damit das Rennen gestartet wird, oder wird es immer zu dem Datum, und wie war das Wetter bei euch?
Das Rennen, gewünschter Termin, gewünschter Rennstart ist immer am 12. Dezember, aber natürlich müssen vor allem die Wetterbedingungen gut sein, damit man von den Inseln wegrudern kann und nicht gegen die Felsen oder Brandung mit dem Boot klatscht. Und deswegen startet man am 12. Dezember, wenn gutes Wetter ist, und sonst wird das halt von Tag zu Tag verschoben. Und genau, gutes Wetter für das Ozeanruderrennen bedeutet, dass man eigentlich nicht das Wetter nicht ruhig ist, sondern man wünscht sich einen Sturm. Und zwar einen starken Sturm von hinten, vor allem Wind und Wellen, damit es eigentlich einem möglichst schnell nach Westen treibt. Wir hatten eigentlich nicht gutes Wetter. Mit nicht gutem Wetter meine ich, wir hatten 7 bis 10 Tage, war das Meer wirklich sehr, sehr flach. Also der Zürichsee hatte mehr Wellen, teilweise auf dem wir trainiert hatten. Kam Wind und das Ruderboot ist zwischen 1,2 und 1,5 Tonnen schwer. Und dort haben wir halt wirklich jeden einzelnen Ruderschlag sehr stark gemerkt. In den Muskeln, in den Gelenken und so weiter. Generell, also die Bedingungen bei uns waren nicht sehr schnell, sage ich mal. Aber es war sehr cool, weil bei solchen Bedingungen merkt man, welches Team stark ist. Das Feld hat sich mehr gestreut, oder? Als wenn man sich einfach von Osten nach Westen treiben würde. Und wir hatten so ein bisschen alles. Wir hatten auch mal gute Tage und so weiter.
Hat immer von euch einer die Teamleader-Funktion gehabt? Oder wie habt ihr euch... Weil das ist ja kritisch. Mhm. Nach mehreren Tagen kann das ja auch mal Meinungsverschiedenheiten geben, etc. Habt ihr da von vornherein so einen Plan gehabt, wer der Boss ist und wem man zuhört, oder wie?
Lief alles demokratisch bei uns ab. Und wir haben eigentlich immer die Entscheidung getroffen, die am schnellsten ist oder die macht, dass wir am schnellsten ankommen. Also das ist, deswegen hat es bei uns auch so gut funktioniert, weil wir hatten alle das gleiche Ziel. Wir wollten das Rennen gewinnen und das war die oberste Priorität und wir haben da alles untergeordnet.
Okay, hatte von euch dann jemand, also du hast gesagt, der eine ist mal ein bisschen länger auf See unterwegs gewesen, aber jetzt irgendwie ein Bootführerschein oder so Seekunde und was braucht man, wie heißt es, Meteorologie oder sowas?
Wir hatten nichts, als wir gestartet sind.
Also auch kein Bootführerschein?
Gar nicht. Ist halt
schwarz gefallen.
Was? Nein, natürlich nicht. Wir haben die YA-Kurse, das ist von der Yachtorganisation gemacht und das beinhaltet Funken, Navigation, Erste Hilfe, Überleben, Seemannskunde und so weiter. Das war eine Woche Kurs, genau. Und dort haben wir Zertifikate bekommen, aber keine offizielle Skipper-Lizenz oder sowas, wie man es vom Segeln kennt.
Okay, aber das reicht dann quasi, wenn ein Öltanker entgegenkommt und der hat ja irgendwo rotes Licht und grünes Licht und so weiter. Diese Art von, wer hat Vorfahrt und so, das reicht dann aus.
Ich muss ehrlich sagen, wir haben es gelernt, aber es ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel in Amerika ist es anders und jetzt würde ich es nicht mehr wissen. Während dem Rennen wussten wir es aber noch, oder zumindest sicher einer vom Team wusste es.
Und das Boot selbst hat es auch von der Navigation oder von der Lenkung, war das auch ein Stück weit automatisch, dass es euch in die Bahn reindrückt, oder musst du wirklich Geräte ablesen und dann manuell eingreifen und es umsetzen?
Man kann beides, aber generell hat man Autopilot verbaut. Autopilot, der funktioniert mit dem GPS. Man hat bei dem Ozeanruderboot ein Steuerruder. Das heißt, man gibt einen Kurs an und das Steuerruder passt es immer auf den Kurs an. Genau, aber diese Technik kann rausspringen, also bei starkem Wellengang oder sogar kaputt gehen. Und deswegen haben wir ja das Ganze auch manuell geübt.
Okay.
Und den Kurs und selbst navigieren muss man immer noch machen. Also wir selbst oder bezüglich der Strategie, wir wollen dort und dort durchrudern, weil man möchte ja gute Wettersysteme erwischen. Und wir sind beispielsweise 5200 Kilometer gerudert, obwohl die Luftlinie 4800 Kilometer sind. Und den ersten Tag beim Rennstart sind wir nur nach Süden gerudert. Und alle gingen eigentlich schon Richtung Westen, Richtung das Ziel. Und wir sind eigentlich 90 Grad zum Ziel gerudert.
Also Richtung Afrika noch mehr runter?
Genau. Ja, und gewisse Leute dachten wahrscheinlich, dass wir bedeppert sind, oder? Weil wir eigentlich nicht zum Ziel rudern. Aber es war unsere Strategie, die sich schlussendlich auch ausgezahlt hat.
Ja, ihr habt irgendwie auf einem Radar erkannt, dass da unten irgendwelche bessere Winde vielleicht herrschen? Oder war das einfach Risiko?
Das ist so ein bisschen Spekulation. Also am Abend vom Rennstart sind wir zusammengesessen, haben uns das Wetter angesehen und dann hieß es ja so, in 5 Tagen bei der direkten Route könnte es sein, dass dort ein bisschen ein Unwetter kommt. Der Wetterbericht 5 Tage im Voraus ist nicht so genau. Aber man sagt so, ab 3-2 Tagen kann man wirklich sagen, dass der Wetterbericht genau ist. Haben wir gesagt, wir überlassen nichts dem Zufall, wir umrudern das jetzt. Und das Unwetter auf der direkten Route kam, aber es kam nicht so schlecht, wie wir es gedacht hätten. Das heißt, man hätte vielleicht ein bisschen direkter rudern können.
Also das war quasi eurer Strategie erstmal in die richtige Richtung und genau. Ist immer gut, immer erstmal alle verwirre.
Ja, genau.
Das ist eine gute Strategie.
Und das war dann so, wir haben jeden Tag am meisten Kilometer gerudert. Aber von der ganzen Flotte, aber auf dem Leaderboard waren wir nie Platz 1, weil Platz 1 auf dem Leaderboard war das Team, das am nächsten am Ziel ist, oder? Wir haben halt 10, 15 Mal mehr am Tag gerudert, aber waren irgendwie Platz 11 und 13 und nach 3-4 Tagen hatten wir vielleicht schon 50, 60 Meilen mehr gerudert als das zweitplatzierte Team, aber waren, also distanztechnisch.
Immer noch nicht vorne,
ja. Ja, genau.
Und was hat euch dann trotzdem nach vorne gepusht, weil dann war halt Richtung Ende, hattet ihr doch die bessere Lage.
Also.
Oder See, oder wie man das nennen will.
Ab Tag 11 haben wir die Führung übernommen. Und das ist einfach, weil wir konstant jeden Tag am meisten gerudert haben. Also, wir haben hardcore gepusht und irgendwann waren wir dann auch distance to finish, also Luftlinie zum Ziel in Führung und nicht nur am meisten Kilometer gerudert. Und dann konnten wir die Führung halten und sogar ausbauen. Und im Ziel sind wir dann mit mehr als einem Tag Vorsprung angekommen im Vergleich zum zweitplatzierten Zielteam.
Unglaublich. Wie pusht ihr euch? Habt ihr da eine Dolby Surround Anlage on board und es gibt AC/DC 24/7?
So ähnlich. Ich muss gerade lachen, weil es stimmt ein bisschen, was du sagst. Okay. Also 2 von 4 Jungs hören sehr gerne Rammstein. Ich gehöre leider nicht dazu. Und dann lief einfach am Anfang 24/7 Rammstein. Und wir haben gepusht und wir haben ehrlich gesagt unsere Kräfte auch nicht angeteilt. Wir gingen volle Fahrt rein und schon nach dem Hafen haben wir eigentlich alle Boote überholt. Also überholt kann man nicht sagen, weil wir halt in die falsche Richtung gerudert sind, oder? Also in die strategische Richtung, nicht die falsche.
Ja,
ja und genau. Und ich weiß auch noch, die anderen haben gesagt beim Start, weil wir so laut Rammstein gehört haben, so wie 3 Wikinger, 3 sind gerudert, einer hat gesteuert, dass wir so ein bisschen angsteinflößend waren beim Start.
Ja. Jetzt muss ich gerade lachen, kennst du die Szene bei Asterix und Obelix, wo Rao mit dem Boot paddelt und vorher Zaubertrank hat.
Also genau, wo so die Spitze anhebt beim Boot, oder? Ja, ja, kenne ich.
Ja, so kann ich mir das jetzt vorstellen, genau. Oder?
Ja. Und eben bezüglich noch zu deiner Frage vorhin, wir haben diese Musik gehört, mir gefiel sie nicht so gut, aber ich habe mich daran angepasst, die hat gepusht und mittlerweile mag ich sie sogar. Und vor allem haben wir einfach nichts anderes gemacht als gerudert. Wir haben auch kaum gesprochen. Vor allem 2 Jungs, die haben eigentlich 7-8 Tage lang nichts gesprochen. außer es ging um strategische Entscheidungen, weil sie haben gesagt, wenn ich spreche, auch während dem Rudern, kann ich mich weniger auf den Ruderschlag konzentrieren und lässt meine Technik nach und dann sind wir langsamer. Also wir haben das Ziel hardcore verfolgt, wirklich hardcore. Wir haben kaum Ruderschläge verpasst während unserer Schicht.
Okay, das heißt jetzt, wenn der Elon Musk diesen Podcast hört, wovon ich ausgehe, dann kann er euch für die Mars-Mission buchen, oder?
Ich wäre dabei, Elon Musk, wenn du zuerst. Ich würde es gerne machen.
Okay. Aber
bitte mit Rückweg-Ticket.
Wie sieht so ein Tag an Bord aus? Mhm. Bei dich ist ja 24/7 der ganze Tag. Mhm. Erzähl einfach mal ab Sonnenaufgang morgens. Genau. Wie läuft sowas ab?
Also grundsätzlich, das Rotboot muss sich immer bewegen, wegen unserem Ziel, das ist ein Rennen. Und das haben wir auch geschafft. Das heißt, es rudert immer mindestens jemand, also sagen wir sogar immer mindestens zwei Leute. Wir haben eine Schichtanteilung, ähnlich wie auf einem U-Boot. Das heißt, man rudert 2 Stunden und man ruht 2 Stunden. In den 2 Stunden Ruhe macht man aber auch das Geschäft. Also Toilette, man navigiert, man unterhält das Boot, man kocht.
Toilette wie im Camper und irgendwann wird sie ausgeleert? Oder
ein Eimer, genau, ist ein Ruderboot, muss man auch die Balance halten, deswegen Eimer, zack, auf das Boot, Geschäft im Eimer und dann über Bord.
So geht das ab. Und es rudern immer 2 und 2 Ruhen?
Genau, 2 Rudern, 2 Ruhen, optimalerweise rudern teilweise sogar 3 und es ruht nur jemand, weil wir haben 3 Ruderpositionen beim Boot. Das heißt, das Längste, dass man eigentlich schlafen kann, wäre theoretisch 2 Stunden in der Ruheschicht. Aber auch dort kann man ja nicht 2 Stunden schlafen, wegen Sachen, essen muss man, trinken, navigieren und so weiter. Das heißt, es blieb uns in der Nacht ungefähr so 80 Minuten Schlaf übrig, weil man muss ja auch zuerst einschlafen und dann wieder aufwachen. Und am Tag konnte man teilweise gar nicht schlafen, weil die Kabine ist so klein, stickige Luft, keine Wolken, kein Schatten auf dem Meer und dann hat man vielleicht zwischen 40 bis 55 Grad in der Kabine, schwül und man ist einfach dort drin und schwitzt und leidet und kann vielleicht, wenn man Glück hat, ein bisschen düsen. Und das Schlafen war wirklich in der Nacht, aber auch nicht lange.
Aber der gleiche Rhythmus, also
genau.
In den Tag hinein war immer dieser gleiche Rhythmus, dass jeder 2 Stunden und 2 Stunden
genau.
Ruhe.
Genau.
Und das zieht man dann einfach tagsüber durch?
Mhm. Auch in der Nacht.
Auch in der Nacht, aber dort konntest du dann effektiv ein bisschen auch mal in sogenannten Tiefschlafphase vielleicht mal kurz Hallo sagen.
Ja, also ein bisschen begrüßen, genau. Und das Spezielle ist, man merkt, wenn man eine Tiefschlafphase oder wenn man guten Schlaf hatte, und zwar spürt man danach die Muskeln richtig, weil die Regeneration angesetzt hat. Das heißt, hat man gut geschlafen, hatte man richtig krasse Schmerzen, wenn man aufwachte. Und wenn man nur düste, dann ging das eigentlich noch von den Schmerzen, weil die Regeneration beim Körper nicht angesetzt hat. Man muss auch sagen, die ganze Überfahrt war eigentlich eine negative Deregenerationsspirale. Wir zu viert haben wir ungefähr 70 Kilogramm Körpergewicht verloren im Team. Kraftmäßig blieb nach der Überfahrt nicht viel übrig.
Ja, weil du dein Trainingspotenzial, du hast keine Ruhephase, wo du deinem Körper Regeneration schenkst.
Genau.
Das hat gefehlt, oder?
Ja. Und man kann auch nicht so viel Kalorien zu sich nehmen, wie man verbrennt, wenn man mehr als 12 Stunden pro Tag rudert. Das Maximale, das wir gerudert haben, waren 18 Stunden am Tag. Ja, und wir haben das täglich gemacht.
Und in deine 2 Stunden Ruhephase hast du dich dann selbstständig um Essen gekümmert, um alles? Oder gab es einer, der dann mal 3 Stunden ruhen durfte und hat dann für alle mal am Grill was Steak gemacht oder schon was?
Nee, das gab es nicht, dass jemand mehr ruhen durfte. Es gab es eher, dass jemand während dem Ruhen rudern durfte. Das haben wir oft gemacht, dass man von seiner Ruhezeit Zeit abgibt und rudert, weil es ist ein Rennen. Das hat jeder für sich selbst gekocht, oftmals. Ja, und einfach.
Wie habt ihr Nahrung und Trinken, wie viel habt ihr dabei gehabt? Wie habt ihr das transportiert und was gab's dann?
Nahrung hatten wir etwa 400 bis 500 Kilogramm Essen dabei. Du hast vorhin gesagt, wegen der Space Mission zum Mars, was wir gegessen haben, ist vor allem Astronautennahrung oder Armeenahrung oder Freeze-Dried Meals, wie man es auch nennt. Das ist eigentlich vorgekochtes, trockenes Essen. in einen Beutel und dann kann man Wasser reinleeren. Am besten warmes Wasser und dann kann man es essen. Wir haben aber leider oder sehr oft oder gar nicht das Wasser gekocht, weil das mehr Zeit gebraucht hätte und es wäre auch eine potenzielle Verletzungsquelle gewesen. Auf dem bobbelnden Ruderboot heißes Wasser. Das heißt, wir haben einfach kaltes Wasser angeleert, das gegessen und dann hatten wir vielleicht noch ein bisschen Snacks.
Aber wäre ja für den Körper gar nicht so schlecht, wenn das Essen schon mal ein bisschen eine Temperatur hätte oder allein schon vom Verdauer.
Genau, aber das hätte uns dann etwa 10 Minuten mehr an Ruhephase gekostet, die wir vielleicht schlafen hätten können. Und wir hätten mehr Gaskocher für das Erhitzen vom Wasser mitnehmen müssen. Okay. Und das wäre zusätzliches Gewicht gewesen. Und wir haben gesagt, einfach, wenn wir das Rennen machen, dann versuchen wir alles, um unser Potenzial zu optimieren.
Und Wasser, hast du anfangs gesagt, hat dir einen Filter gehabt, oder?
Das nennt man eine Entsalzungsmaschine, das ist wie bei Segelbooten. Das ist eigentlich eine Membrane. Pumpe drückt das Salzwasser durch die Membrane, das Salz bleibt zurück und man hat dann Süßwasser.
Und so als, wenn jetzt ich zum Beispiel so ein Fischliebhaber bin, so das, habt ihr die Angel dabei gehabt und es gab dann auch mal Fisch?
Ich glaube, mit den Jungs hätte jemand eine Angel mitgenommen und wir hatten pro Person nur 3 Unterhosen dabei, da wär, um Gewicht zu sparen, dann wären sehr viele sehr wütend gewesen. Ne? Nein, wir hatten leider keine Zeit zu angeln, aber wir mussten auch nicht, weil die Fische sind bei uns ins Boot gesprungen.
Das ist ja noch praktischer.
Genau. Also es gibt die fliegende Fische, die springen aus dem Wasser, fliegen teilweise in Schwärmen von 100, 200 Fischen und die sind teilweise einfach in unser Boot geflogen. Das heißt, wir hätten nicht fischen müssen.
Da kam noch eine Frage. Gab es einen so richtigen, warte, ich muss gucken, das Wort, ob das dann im Podcast bleibt oder ob mich Spotify rausschneidet, so ein Fuck off, Game over Moment, wo wirklich keiner mehr Bock hatte und Jungs, mir breche ab oder irgendwas ist passiert, weil einer seekrank ist?
Ich sag mal, Fuck off Momente, ganz viele. Die Überfahrt hat neu daraus bestanden. Ich bin jetzt ganz ehrlich, aber Game-Over-Momente, nee, niemals. Also es geht dann einfach so am Anfang, man rudert, man ist motiviert und die Motivation ist weg nach 12 Stunden und dann entscheidet die Disziplin und dann macht man einfach. Es gab viele Tiefs, viele Hochs. Ich sage mal, die Überfahrt, es ist ein Leben komprimiert auf 34 Tage gefühlsmäßig. Das heißt, man hat extrem viele Hochs, extrem viele Tiefs. Und wenn man ein Tief hat, dann kann man sich einfach entscheiden, ja, jetzt mache ich weiter. Wenn ich weitermache, wird's wieder besser oder ich versinke jetzt in Selbstmitleid oder sonst etwas.
Und da habt ihr euch so gepusht?
Ja.
Habt ihr das vorher auch irgendwie trainiert, dass ihr euch mal eine Woche lang in einem Campervan eingesperrt habt zu viert? Oder wie funktioniert sowas?
Wir haben das trainiert. Und zwar war man ja zuvor auch schon 5 oder 6 Tage in dem Ruderboot unterwegs im Mittelmeer und wir hatten nur Gegenwind, mussten nur gegen den Wind rudern, was das Schlimmste ist. Und auch sonst im Training brutal gepusht. Generell, wenn man ein Training macht, Muhammad Ali hat man gesagt, es zählt nicht, wie viele Wiederholungen das man macht, sondern wie viele Wiederholungen das man macht, wenn man nicht mehr mag. Und da gebe ich ihm total recht. Das heißt, man kann in das Training gehen und man kann sich physisch trainieren, aber wenn man da nicht mehr mag, dann trainiert man auch den Geist. Und wir haben immer geschaut, dass wir Widerstände im Training suchen, mentale wie auch physische, und diese dann überwinden. Und so wird man stark, geistig wie auch körperlich.
Ja, da ist was dran.
Guter cool. Mann.
Ja, genau, und das ist ja auch ein, glaub, sehr wichtig, dass man halt genau in der Ist-Situation, wie das später alles ist, dass man so auch vorher sich schon vorbereitet. Also nicht, das ist ja wie wenn der Klassiker, der Marathonläufer kauft eine Woche vorher neue Schuhe.
Ja.
Und so musst du quasi in diesen Verhältnissen, das muss für dich Alltag werden.
Genau. Wir haben eben, es steht und fällt mit der Vorbereitung und wir haben in der Vorbereitung alles Mögliche gemacht, dass wir so wenig wie möglich den Zufall überlassen. Wir haben gelernt, auf dem Boot zu schlafen, auf die Toilette zu gehen, auf dem Boot zu kochen, zusammenleben und so weiter. Wir haben wirklich möglichst viel Erfahrung gesammelt.
Und das Ganze hast du ja schon auch erzählt, ihr habt am Anfang ein paar Sponsoren gesammelt. Mhm. Da habt ihr dann auch ein paar gehabt mittlerweile.
Mhm. Ja, also effektiv. Wir haben das ganze Rennen für eine Charity gemacht. Das heißt, wir haben Geld gesammelt, wir haben mit dem Geld ein Ruderboot gekauft und danach haben wir das Ruderboot wieder verkauft und wir selbst haben nicht verdient. Also wir haben keine Gagen oder sonst was für uns genommen, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind. Das heißt, alles überschüssige Geld haben wir gespendet und wir konnten 20.000 Franken an das Schweizer Kinderhilfswerk COVI spenden.
Super. Ja. Ne, coole Aktion. Dann wart ihr ja, du hast ja gesagt, ihr wart einen Tag vorher im Ziel, vor den anderen.
Ja.
Zu was für einer Tageszeit seid ihr im Ziel angekommen? Und ich glaube, das ist ja emotional, das kann man gar nicht vorher trainieren oder schon schweißen. Ich glaube, da drehst du ja gefühlsmäßig voll durch, oder?
Es ging eigentlich noch. Also ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht erzählen, aber wir haben das Land natürlich schon vorhin gesehen. Das heißt, es war nicht so 0 und 1. Also wir kamen nicht und zack, das Land war da und wir waren auf dem Land, sondern okay, sagen wir, einen halben Tag vorher sieht man das Licht über der Insel, weil wir in der Nacht waren, die Lichtverschmutzung. Und dann kann man sich langsam geistig vorbereiten, hat man 12 Stunden Zeit. Ja, dann komme ich an und so gehe ich auf das Land. Und es ist nicht etwas, das einfach plötzlich passiert. Und klar, wenn man dann natürlich in das Ziel rudert, ist man, wir waren alle voll aufgepumpt mit Adrenalin und wir sind richtig schnell ins Ziel gerudert. Und wir sind effektiv mit dem Morgenrot angekommen. Das war mega nice. Und dann, als die Sonne aufging, kamen wir ins Ziel. Und im Ziel wurden wir natürlich begrüßt von den Zuschauern. Und dann, was wir für Jungs einfach wollten, ist was Ordentliches zu essen. Das hat man wirklich auch am meisten vermisst. Ja,
das wäre jetzt auch meine Frage. Aber ich glaube, ich schaue echt zu viel Fernsehen, weil ich habe jetzt schon wieder bildlich im Kopf. Kennst du bei Hangover, wo sie zu spät zur Hochzeit kommen und dann aufs Land fahren. So stelle ich mir euch vor, zu viel Power und dann zack aufs Land.
Wir sahen übrigens auch aus wie Alan von Hangover, mit dem Bart ungepflegt, oder?
Keine Zeit zum Rasieren.
Genau.
Cool, da gibt's doch, was auch über so ein Highway fahren. Wir sind die drei besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Das habt ihr dann wahrscheinlich auch gesungen, oder?
Nee. Ja. Aber wir haben durch den Monsun von Tokyo Hotel gesungen, als wir schlechtes Wetter hatten.
Ja. Keine Zeit zum Singen. Ja. Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Was will man nach diesen 34 Tagen, was will man da essen und trinkt man da gleich mal ein Bier oder was geht da, was sind so die Wünsche, die man hat?
Das Witzige war, wir hatten tropische Hitze während dem Rudern, aber ich als Schweizer habe tatsächlich Käse von dir am meisten vermisst, vor allem über Weihnachten, Neujahr. Es war
nicht
viel vom Weihnachten, Neujahr Flair übrig auf dem Boot. Wir haben das gar nicht wahrgenommen.
Kein Christbaum, Lichterkette. Kein Christbaum,
gar nichts. Wir hatten trotzdem Lust, ich hatte Lust auf Käse von dir. Als wir dann angekommen sind, geht man im Restaurant nach der Zielankunft, nachdem man ein Interview hatte und so weiter. Und im Restaurant steht dann Burger und Bier bereit. Und es war 6 Uhr morgens bei uns und dann habe ich zuerst das Bier gezwitschert und dann den Burger gegessen, genau. Und dann wollte mein Kumpel das Bier nicht trinken, da hat es mir gegeben, habe ich es dann auch getrunken.
Und dann war es dicht?
Sage ich jetzt nicht. Laufen konnte ich vor dem Bier schon nicht mehr von den ganzen Strapazen wegen dem Rudern, deswegen, und gewackelt hat auch alles wegen der Landkrankheit. Das heißt, ob ich dicht war oder nicht, ich war vorher auch schon dicht vor dem Bier auf dem Land. Genau.
Genau, das, wie stelle ich mir das vor? Du kommst dann auf einmal vom wackelnden Boot und bist ja gar nicht mehr gewohnt, auf was Starrem, auf einer Oberfläche zu laufen.
Ist so, das Boot fühlt sich stabil an und dann tritt man erstmal einen Schritt auf festem Boden, auf festem Land und es wackelt alles. Ich hatte das Gefühl, wir sind auf dem Fluss und dazu kommt, man konnte gar nicht mehr gehen, weil man ist immer gerudert, gesessen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, 2 oder 3 Tage nach der Überfahrt, als ich auf dem Land war, wollte ich einen Hügel hochgehen, 20 Meter, Höhenmeter. Ich war Anschlag. Ja.
Okay, ja, weil der Körper nur noch die Ruderbewegung kann.
Genau. Ja, und so viel Muskeln abgebaut.
Ich kann mir das vorstellen, ich bin mal mit einem Gleitschirm mitgeflogen, das waren auch nur 30 Minuten, aber selbst wenn du dann landest, du kannst nicht stehen bleiben, du knickst gerade in dir zusammen, weil du das Gefühl gar nicht kennst, zu stehen.
Ja.
So kann ich mir das, wahrscheinlich, ungefähr, wenn man dann vom Ruderboot kommt.
Ja,
Da muss ordentlich mit Bier ausgleichen.
Genau, und es ist nicht nur das, was fällt, sondern man muss sich auch wieder sozialisieren. Das ist so, ja, meine Schwester kann
mich abholen. Du musst dich wieder benehmen,
genau,
oder?
Genau, ja, das ist echt so. Und das braucht auch eine Übergangsphase.
Wenn dann Rülpsen, Pupsen auf einmal wieder nicht mehr angebracht wird.
Haben wir nie gemacht.
Ja, hey, Wahnsinn, das war's. Ein echt großartiges Story, also ich ziehe echt der Hut und auch vor allem, dass ihr das noch in Verbindung mit einer Spende gemacht habt. Boottechnisch habe ich jetzt mehr erfahren, wie ich euch mir mit Fragen notiert habe.
Okay.
Und dann habt ihr quasi diese Spende auch übergeben.
Genau, ja.
Und danach wahrscheinlich habe euch vorher war es schwierig, Sponsoren zu kriegen und danach hat man euch
das
überall
ist
herzlich willkommen.
Exo, wir haben also die ganze Sponsoring-Suche, das war anfangs ein einziges Dilemma. Corona brach aus, dann wir vier Jungs, wir hatten zwei davon waren Studenten, also Ingvar und ich, wir hatten nicht groß finanzielles Geld auf der Seite. Und dann mussten wir die Sponsoren suchen und wir konnten nichts vorweisen, weil wir sind nicht Ruderer, wir sind keine Segler und so weiter. Und dann gingen wir halt von Firma zu Firma, haben geschrieben oder gingen sogar vorbei, wir möchten das härteste Ruderrennen der Welt gewinnen, aber wir haben kein Geld, keine Erfahrung, unterstützt uns. Und das war anfangs sehr harzig und wir haben dann effektiv zum Glück Firmen gefunden, die uns unterstützt haben, die an uns geglaubt haben und wir haben auch Yves Neupert gefunden, das ist der Mann von uns, tut mir leid, der Freund von unserer Rudertrainerin. Und der hat uns geholfen mit dem Sponsoring und der war eine riesige Hilfe.
Okay, ja, das ist immer gut, wenn man da genau dann ein Netzwerk hat oder Unterstützer,
genau,
die und da dann mitziehen.
Wenn man das Rennen gewonnen hat, dann ist so halt, ja, wenn ihr nochmal sowas macht, kommt auf uns zu, wir unterstützen euch gerne oder könnt ihr Vorträge für uns halten oder Firmen wollten ein Interview mit uns, die zuvor bei uns Sponsoring abgesagt haben.
Dann kann ich jetzt ordentlich Geld dafür verlangen.
Machen wir nicht.
Wir haben ja uns schon mal in der Schweiz, hätte es schon mal gepasst und da warst du aber auch abends auf einem Vortrag von irgendeiner Bank, oder?
Genau, ja.
Okay, ja. Als Keynote Speak. Cool. Ja, cool, saubere Sache. Ziemlich verrückt, aber schon, ja, das macht halt so ein Power-Mensch eigentlich aus. Und natürlich, es geht noch weiter. Du hast jetzt vor, jetzt machen wir den Switch zu dem Marathon des Sables. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Den hast du jetzt geplant, zusammen mit dem Manuel, gell? Den kenne ich ja auch.
Mit Manuel Neuhold, genau.
Was erwartet euch da? Oder wo ist das genau?
Das ist ein Ultramarathon durch die Sahara in Marokko. Das heißt, man rennt in 6 Tagen, also 6 Etappen, ungefähr zwischen 220 und 250 Kilometer durch die Sahara und man ist auch selbst supported, wie bei dem Ruderrennen. Das heißt, man nimmt alles Essen, Schlafsack und so weiter mit, nur das Wasser bekommt man selbst.
Okay, darum liegt hier auch bei dir vom Sofa liegt so ein Turbo-Rucksack mit Wasserflasche drin und so weiter. Das ist dann genau, du trainierst jetzt schon quasi mit dieser Ausrüstung.
Genau, die Ausrüstung muss man testen, damit man weiß, dass sie funktioniert und keine Beschwerden hat. Und damit bin ich dieses Wochenende mit Manuel ein bisschen um den Walensee gejoggt.
Also bei euch in der Heimat?
Genau, in der Schweiz.
Aber euch erwartet dort wahrscheinlich Sand, oder?
Genau, Sand, Sanddünen, Hitze, trockene Luft, vielleicht auch Sandstürme. Ja, die Bedingungen werden sehr unangenehm, vor allem als Schweizer, der aus dem Winter kommt oder aus dem Frühling, kaltes Wetter gewohnt ist, die Akklimatisation und vor allem die Hitze, das wird sehr tough. Das kenne ich auch vom Rudern, das dauert bei mir persönlich relativ lange, bis ich mich daran gewöhnt habe.
Gibt's keine Gießerei oder sowas bei euch ums Eck oder eine Härterei? Da könntest du dann eine Laufband reinstellen.
Ja, das
oder? Das wäre doch.
Also was ich oft gehört habe, ist, dass Leute, vor allem in Deutschland oder in der Schweiz, im Winter joggen gehen, im Schnee, weil im Schnee joggen ist ähnlich, wie wenn man im Sande joggen würde. Und der Marathon des Sables, der ist Ende April, Anfang Mai, das heißt, bei uns ist doch schon auch Frühling, aber wenn es in der Schweiz 20 Grad ist und dort ist 50 Grad, dann ist es immer noch
Das ist schon enorm, ja.
Celsius, ja.
Rennisch, aber das muss man immer in Zweierteams machen, wegen der Sicherheit, oder?
Nein, das kann man alleine machen. Marathon des Sables ist ein offizieller Ultramarathon. Es gilt als der härteste Ultramarathon der Welt. Und dort hat man ungefähr 900 Teilnehmer von x beliebigen Ländern. Die Strecke und so weiter wird alles gestellt. Und das Erste-Hilfe-Team und so weiter, man muss es nur noch selbst trennen.
Also du kommst quasi mit deinem GPS-Tracker, latscht dir den Zielpunkt runter und versuchst den so schnell wie möglich zu erreichen.
Genau, ungefähr so. Und wenn es geht, nicht vom Make abkommen, weil ich glaube, vor x beliebigen Jahren ist mal einer vom Make abgekommen und ein, zwei Wochen später wurde er 100 Kilometer weg von der Route fast halb tot gefunden. Aber er hat es schlussendlich gemacht und überlebt.
Wahnsinn. Das heißt, nicht die Strategie verwende wie beim Rudern, erstmal in die falsche Richtung.
Das nein, nix. Dort definitiv nicht. Aber ich glaube, das sollte auch nicht so schwer werden, weil es hat so viele Läufer, einfach den Läufern entlang. Und wo man unsicher ist, soll das auch Streckenposten haben und so weiter. Und die Story von dem Typ, die ich vorhin erzählt habe, ist so passiert, weil er in einen Sandsturm kam.
Ja, aber einfach den Läufern hinterher, das ist auch nicht immer ideal, weil ich hatte mal eine Folge mit einem Eventveranstalter, mit dem Rick Sauser, der Mountainbike-Rennen organisiert und dann hat er auch mal gefragt, warum das denn alle hier falsch gefahren sind. Ja, weil alle dahin gefahren sind. Das sind so, ja, aber jeder hatte Garmin und GPS und die, wie heißt die Psychologie der Massen, ja?
Genau, ja.
Wahnsinn. Mhm. Ja, cool, Roman, hey, das war jetzt sehr eindrucksvoll, was du hier abgeliefert hast und was du auch schon wieder planst. Okay, nochmal zurück zu diesem Lauf-Event und wie er jetzt gerade trainiert. Ich habe ja in meinen guten Zeiten den sogenannten Zugspitzlauf gemacht. Das sind dann halt nur lächerliche 18 Kilometer und ich glaube irgendwas über 2000 Höhenmeter. Das sind wir bei uns zu Hause. Gibt's 1000 Höhenmeter, das sind wir dann halt hochgerannt, mit dem Bus wieder runtergefahren, wieder hochgerannt und so weiter. Ihr trainiert jetzt am Walensee und unter der Woche rennst du halt hier irgendwie bestmöglichst. Oder wie trainierst du?
Grundsätzlich muss man versuchen, das Volumen, also die Anzahl Kilometer, die man spult in der Woche, möglichst hoch zu halten. Aber es bringt beispielsweise auch nicht, wenn man sagt, jetzt am Sonntag gehe ich 100 Kilometer joggen oder sonst etwas, weil das wäre dann nicht mehr regeneratives Training. Wenn man 100 Kilometer am Stück läuft, dann baut der Körper ab und so weiter. Das heißt, man muss nur so weit joggen, wie es aufbauend ist. Das heißt, vielleicht das Weiteste, das wir jetzt in der Vorbereitung gemacht haben, bis mehr als 30 Kilometer am Stück, eben damit man wirklich schön aufbaut, aber dafür mehrmals in der Woche. Aber ich bin noch nicht bei dem Trainingsvolumen, das ich mir wünsche.
Das heißt, 30 Kilometer laufen und dann brauchst du aber wieder auch einen Tag der Regeneration.
Genau.
Und darauf baust du immer wieder auf.
Genau. Und die Laufstrecke absolviere ich immer mit Gewicht. Das letzte Mal war ich mit ungefähr 10 bis 15 Kilogramm unterwegs.
Das heißt, du laufst 30 Kilometer und hast noch 15 Kilo im Rucksack.
Genau. Und an guten Tagen hat es hoffentlich auch noch Höhenmeter drin. Aber dann, wenn es hochgeht, läuft man natürlich nicht mehr. Also ich persönlich.
Ja. Und das funktioniert, dass der Manuel und du dann das gleiche Laufgeschwindigkeitslevel ungefähr haben?
Das werden wir sehen, aber ich denke, das könnte funktionieren. Ich habe mit ihm mal einen 100 Kilometer Ultramarathon gemacht in Biel und damals war er noch viel schneller als ich. Deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen eine offene Rechnung mit ihm.
Ach so, okay.
Und trainiere auch
da
ein bisschen
war
mehr als damals, genau. Ja.
Wie findest du für dich dann so ein Standardpuls oder einfach ein Gefühl raus, wo du sagst, okay, in der Anstrengung kann ich eigentlich unendlich rennen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, für 250 Kilometer, ich habe keine Ahnung, wie sich die Belastung nach Tag 3, 4, 5 auswirkt. Das ist der Neuland für mich, zumindest im Laufsport. Das werde ich herausfinden, hoffentlich.
Junge, Junge, Wahnsinn, hey. Großartig, Roman. Okay, super, du, das war sehr viel Beeindruckendes dabei. Hut ab, hey, echt Respekt. Auch vor allem, was man erreichen kann, wenn man vom Kopf her, wenn man will und wenn man das richtig in kleine Steps zerlegt und auch dann, sag ich mal, professionell und effektiv angeht, auch was Training und alles betrifft. Also echt Hut ab, hey. Was hast du denn so, wenn jetzt jemand zuhört und auch irgendwas, ich nenne es jetzt einfach mal Verrücktes vorhat, das sogenannte einfach mal machen, nenne ich das jetzt. Was hast du da für einen Tipp, wie kann man da rangehen?
Absolut, du hast eigentlich schon gesagt, einfach mal machen. Ich glaube, alle Leute sind zu viel mehr fähig, als dass sie denken. Und ich würde auch jedem zutrauen, dass er beispielsweise über den Atlantik rudert, den Marathon des Sable macht und so weiter. Das ist einfach eine Frage, wie fest dass man es will und ob man bereit ist, alles dafür zu opfern. Grundsätzlich sage ich mal, einfach den Mut haben, etwas anzufangen. Sagen wir, man hat das große Ziel und das große Ziel scheint so weit weg zu sein und unerreichbar und man möchte es erreichen. Aber weil es so weit weg ist, ist man frustriert, dass man es nicht erreichen kann und man versucht es gar nicht erst. Aber jetzt bricht man das große Ziel in kleine, erreichbare Etappenziele runter, die erreichbar sind. Dann geht man für Etappe, Etappe, Etappe und plötzlich merkt man, dass das große, weit weg entfernte Ziel doch gar nicht so weit weg ist und plötzlich greifbar ist. Das heißt, einfach machen, ich sage jetzt mal, naiv genug sein, etwas anzufangen und stur genug zu sein, um etwas durchzuziehen.
Perfekt, besser hätte man das jetzt eigentlich nicht sagen können. Also da habe jetzt sogar ich noch was mitgenommen. Was ist für dich noch privat oder sportlich einfach so dein größter Traum?
Sportlich möchte ich einfach noch lange das machen, was ich möchte. Das heißt, möchte ich gesund bleiben. Und privat, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe eigentlich alles, was ich haben möchte. Ja, also ich bin zufrieden.
Das ist wichtig, Zufriedenheit.
Ja, genau.
Cool. Wen könntest du uns oder wen würdest du als Powermensch oder Powergirl für diesen Podcast empfehlen? Gibt's da jemand?
Genau, ich würde da natürlich Manuel Neuhold empfehlen, nachdem er mir durch die Wüste gerannt ist.
Okay, das klingt spannend und ja, da hätte ich sogar Bock drauf. Ich glaube, da kommt was Gutes zusammen.
Das ist ein guter Typ und der kann bestimmt coole Stories erzählen.
Glaube ich, ja. Ja, Roman, hey. Sehr beeindruckend. Ich habe jetzt richtig Lust, diesen Podcast dann fertig zu schneiden und mir das 3-4 Mal nochmals anzuhören. Und ich habe so ein bisschen einen Notizblock. Mhm. Da schreibe ich mir dann auch so meine Learnings, wo ich dann auch mal wieder nachblättern kann. Und da waren jetzt ein paar coole Sachen mit dabei.
Du darfst mir geruhig auch Feedback geben. Also bin immer...
Genau, das dürfen die Powermenschen, die dürfen fleißig bewerten
das
und auch
super.
Feedback geben, weil von dem, sag ich mal, lebt es ja alles.
Genau.
Roman, hat mich gefreut.
Mich auch. Danke vielmals für die Einladung. War sehr cool.
Wahnsinnsleistung, Wahnsinnstyp. Danke, dass es geklappt hat.
Danke
also,
dir.
Also, hau rein. Also. Grüezi wohl, gell? Ciao, ciao.
Grüezi, ciao.
Du hast jetzt gelernt, wie man als Team mit dem richtigen Ziel und der richtigen Motivation von einem Kontinent zum nächsten Kontinent rudert. Wieder mal ein krasses Beispiel, was der Mensch mit der richtigen Einstellung umsetzen kann. Gefallen dir die Interviews, dann freue ich mich über deine Bewertung und auch gerne mal ein Feedback oder Nachricht über Instagram. Kennst du Powermenschen, welche von dem Wissen der Folge profitieren können, dann sende ihnen gerne den Link zur Folge zu. Die besprochenen Inhalte und Links zur Folge findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Bleibt gesund und sportlich, euer Powermensch-Host Christian.